ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Volker Perthes.
Schön, hier zu sein.
Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Sie sind Politikwissenschaftler, ich habe es gerade angekündigt. Sie waren lange Direktor des Deutschen Instituts für internationale Politik und Sicherheit und geschäftsführender Vorsitzender der Stiftung Wissenschaft und Politik. So viel Zeit muss sein. Und Sie waren als für die UN 3 Jahre lang im Sudan und auch im Irak unterwegs. Ich habe vorhin gesagt Sonderbotschafter, aber das ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, nicht ganz korrekt.
Das ist richtig, wie Sie sagen, nicht ganz korrekt. Offiziell heißt das bei uns Special Representative, also Repräsentant, spezieller Repräsentant, Vertreter des Generalsekretärs in einem Land. In der Regel sind es Krisenländer, wo die Vereinten Nationen dann auch eine Mission haben, die vom Sicherheitsrat mandatiert ist. Und insofern war ich gleichzeitig im Sudan der Chef von UNITAMS, der UN- oder VN-Mission zur Unterstützung der politischen Transition im Sudan. Und was den Irak angeht, Sie haben das erwähnt, da war ich am Ende meiner Amtszeit in den Vereinten Nationen tätig, um unsere Mission dort zu bewerten und Vorschläge zu machen für die Zukunft der Mission oder deren Abzug aus dem Irak.
Im Sudan vor dem Hintergrund eines Bürgerkriegs, der bei uns hier in Deutschland oft so ein bisschen unter dem Radar schwebt. Viele sagen, das ist der virulenteste Konflikt überhaupt, der noch aktiv ist jetzt zurzeit, mit schlimmsten zivilen Opfern und einem großen Leid der Zivilbevölkerung. Vor diesem Hintergrund waren Sie dort. Was haben Sie da erlebt?
Also ich bin nicht dorthin gekommen während eines Bürgerkriegs, sondern der Sudan, die Regierung des Sudan damals hat die Vereinten Nationen gebeten, eine Mission zur Unterstützung der politischen Transition, des politischen Übergangs zur Demokratie in den Sudan zu entsenden. Das war 2020. Ja. Und dann bin ich halt als Chef dieser Mission ausgewählt und vom Sicherheitsrat benannt worden. Wir sollten also dem Sudan helfen, nach einer Revolution gegen ein 30-jähriges diktatorisches Regime zivile Regierungsführung und Pluralismus und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf den Weg zu bringen. Damit haben wir ganz gut angefangen, in Kooperation mit der Regierung, bis ein Militärputsch diese Regierung entfernt hat. Und die Parteien oder die Kräfte, die den Militärputsch durchgeführt haben, 2 militärische Formationen, haben dann 1,5 Jahre später einen Krieg gegeneinander begonnen. Wir sind da geblieben. Und wir haben in den 1,5 Jahren versucht, zu deeskalieren, Gespräche auf den Weg zu bringen zwischen den Militärs und Zivilisten, um eine Rückkehr zur zivilen Regierungsführung hinzubekommen. Das ist nicht gelungen. Stattdessen gab es einen Bürgerkrieg.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also mit welchen Akteuren hatten Sie da zu tun, dann als Repräsentant der EU, der Vereinten Nationen? Also mit wem reden Sie dann da? Mit irgendwelchen Milizenführern oder mit Offiziellen? Oder wie ist das?
Manchmal auch mit Milizenführern, ansonsten mit den Spitzen von Staat und Regierung. Unser wichtigster Partner vor dem Militärputsch war der Ministerpräsident und seine Regierung und der Chef des sogenannten Souveränitätsrats, also eine Art quasi Staatsoberhaupt. Nachher war das dann immer noch der Militärchef als de facto Staatsoberhaupt und andere Militärführer, Milizenführer. Aber natürlich auch, und das ist ganz, ganz wichtig, und ich glaube, das zeichnet die Vereinten Nationen aus, die Zivilgesellschaft, die Parteien, die Gewerkschaften, die Frauenorganisationen, die Jugendorganisationen, die Intellektuellen und viele andere, die ja ein legitimes Anliegen haben, dass der Staat auch ihr Staat bleibt oder wird.
Konnten Sie was erreichen? Wenn Sie ich jetzt denke, heute wir so Bilanz ziehen dieser Zeit, das ist ja noch nicht lange her. Sie sind ja
vor. Nein, das ist noch nicht furchtbar lange her. Wir haben viel erreicht vor dem Militärputsch. Das war ja auch unsere eigene Aufgabe. Wir sind nicht ausgestattet gewesen, um einen Militärputsch zu begleiten und schon gar nicht, um, als der Bürgerkrieg begann, etwa Zivilisten zu schützen. Wir hatten als eine zivile Mission der Vereinten Nationen ganz, ganz wenige militärische Mitarbeiter, die waren da, Waffenstillstandskommission, die sich nach früheren Bürgerkriegen gebildet haben, zu unterstützen beispielsweise. Aber wir hatten keine Truppen. Wir hatten wenige Polizisten, unter anderem auch ein paar deutsche Polizistinnen und Polizisten, die in der Unterstützung der UN den Sudan dabei unterstützt haben, eine zivile Polizei wieder aufzubauen. Und so. Aber wir haben in der Zeit, das war ja Ihre Frage, als es eine zivile Regierung gab, zum Beispiel mit der Regierung daran gearbeitet, internationale Schulden abzubauen. Da ist sehr, sehr viel geschehen. Wir haben ihnen geholfen, im Justizministerium zum Beispiel Gesetze auf den Weg zu bringen. Und wir haben nach dem Militärputsch sehr, sehr ausführlich mit allen Teilen der Gesellschaft darüber gesprochen, was die Sudanesen eigentlich wollen. Niemand hatte die Sudanesen gefragt, ob sie einen Militärputsch wollten. Mhm. Haben da einen langen Prozess, langen Diskussionsprozess durchgeführt. Und hinterher, als das Militär und bestimmte zivile Politiker gesagt haben, na, wir müssen doch miteinander reden, da haben wir diese Gespräche, wie es im Jargon heißt, facilitiert. Also wir haben geholfen dabei, dass solche Gespräche über Detailfragen überhaupt stattfinden konnten.
Lange waren Sie Institutsleiter und dann sind Sie für die UN in den Sudan gegangen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Wenn man mal so in Ihr Leben zurückschaut, Herr Perthes, Sie waren in Syrien länger, haben da was gemacht. Ich glaube, Sie haben in Beirut auch studiert, kann das sein?
Nee, ich war Hochschullehrer.
Oder ja, Hochschullehrer,
genau. Universität in Beirut.
Sie waren viel in Ländern, die heute, ich würde mal behaupten, nicht mehr so sind wie damals, als Sie dort waren. Dann waren Sie im Sudan, dann ist dort der Krieg ausgebrochen. Was macht das denn mit einem, wenn man die so in so einer Mission ist und dann bricht da Krieg aus? Sie sind mittendrin, Sie haben da 300 UN-Mitarbeitende, Sie müssen da irgendwas machen. Sie wirken jetzt auf mich relativ ruhig, aber ich glaube, ganz so unaufgeregt war es nicht.
Naja, wenn man nicht versucht, die Ruhe zu bewahren, dann kann man auch keine Mission führen, dann kann man auch keine Evakuierung durchführen, dann kann man auch nicht die Verantwortung übernehmen gegenüber den Menschen, für die man verantwortlich ist. Und das ist ein Teil, sozusagen die eigene Mission zu managen, auch noch zu managen, wenn eine größere Krise ausbricht, wenn geschossen wird, wenn bombardiert wird. Und das andere ist gleichzeitig, ist man ja für die Vereinten Nationen da mit ihrem Einsatz für Frieden, für Menschenrechte, für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Das heißt auch in dem Moment, wo lokale Kräfte anfangen, miteinander Krieg zu führen, muss man versuchen zu deeskalieren, muss man versuchen, zumindest temporäre Waffenstillstände durchzusetzen, muss man Kriegsparteien daran erinnern, dass sie verpflichtet sind, Zivilisten zu schützen. Das sind manchmal ganz, ganz kleine Sachen, dass man einen der Führer der Kriegsparteien anruft und sagt, du hast da jemanden festnehmen lassen, deine Leute haben jemanden festnehmen lassen, der im sozialen Bereich tätig ist, im medizinischen Bereich tätig ist, wir kennen den, lass den bitte frei. Das kann heißen, dass man mit den Führern der Kriegsparteien darüber redet, ob sie nicht, es war Ramadan, als der Krieg begann, ob sie nicht wenigstens zum Fastenbrechen mal für 2 Stunden das Schießen sein lassen können. All das geht parallel.
Und kann man mit solchen Menschen sprechen, die gerade Krieg machen?
Selbstverständlich kann man mit denen sprechen, aber wichtiger ist, man muss es. Und gerade wenn man für die Vereinten Nationen dort unterwegs ist und die Vereinten Nationen unterstützt. Manchmal kann man ihnen drohen mit dem Sicherheitsrat oder mit dem Generalsekretär. Das sind keine richtig handfesten Drohungen. Wir haben ja immer nur die Drohung sozusagen mit moralischen Mitteln. Unsere stärkste Waffe, hat der Generalsekretär mal gesagt, ist unser Wort. Aber reden muss man, gerade auch mit denen, die sich außerhalb des internationalen Rechts setzen.
Ja, aber das ist ja ein Kritikpunkt an den Vereinten Nationen. Man sagt, die Vereinten Nationen sind ein bisschen zum zahnlosen Tiger geworden, weil niemand mehr drauf hört. Vor allem jetzt während des letzten Nahostkonflikts, also der Krieg in Gaza und davor natürlich der Terrorangriff der Hamas. Da hat man das Gefühl, auch beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs, man konnte Russland nicht daran hindern, mit Appellen dort einzufallen. Haben Sie das auch so wahrgenommen im Sudan, dass der Einfluss der Vereinten Nationen schwindet?
Die Vereinten Nationen sind so stark, wie ihre Mitglieder es ihnen erlauben. Und das gilt vor allem natürlich für die 5 permanenten Mitglieder des Sicherheitsrats, die ja mehr Rechte haben als andere. Wenn die sich zumindest insoweit einig sind, dass sie einer Mission, wie etwa meiner damaligen Mission im Sudan, Unterstützung geben, dann kann die UN sehr viel machen. Dann wird auch dem Vertreter des Generalsekretärs zugehört, dann kann man Dinge tun, die zum Beispiel der Botschafter irgendeines Nationalstaats nicht tun kann. Ich sag mal im humanitären Bereich sowas wie Menschen in Gefängnissen besuchen und sagen, die müsst ihr freilassen oder trotz eines Militärputsches einen Dialog mit vielen Menschen aus der zivilen Gesellschaft, aus der Opposition und anderen beginnen. Mhm. Wenn der Sicherheitsrat sich nicht einig ist, dann sind auch die Vertreter des Generalsekretärs und der Vereinten Nationen in den Ländern, wo die Krisen sind, sozusagen free for all, dann sind sie nicht geschützt und dann nimmt man sie auch nicht so ernst.
Volker Perthes ist bei uns, Politikwissenschaftler, der in den letzten Jahren viel für die Vereinten Nationen, unter anderem im Sudan, unterwegs war. Und wir haben gerade darüber gesprochen, Herr Perthes, wie schwierig das ist zu vermitteln zwischen kriegsführenden Parteien und auch Appelle, was die Werkzeuge sind der Vereinten Nationen. Dieser Vorwurf steht im Raum, dass man eben dieser Institution an Bedeutung verliert. Was könnte man denn dagegen tun, vorausgesetzt, es wäre der Wille da, das zu machen?
Also ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, die Vereinten Nationen, das sind wir alle. Das ist nicht irgendein fremdes Gremium, was der internationalen Gemeinschaft übergestülpt ist, sondern das sind die Staaten selbst, die irgendwann beschlossen haben, dass es besser ist, mit Regeln zusammenzuarbeiten, als zu konkurrieren oder Konflikte auszutragen und auf Regeln zu verzichten. Und da gibt's auch ein gemeinsames, mindestens mittel- und langfristiges Interesse, diese Regeln zu erhalten. Aber es gibt Spieler in der Welt, die meinen, dass sie ihren eigenen nationalen Vorteil, manchmal auch den persönlichen Vorteil von Regierenden besser umsetzen können, wenn sie diese Regeln missachten. Und die Staaten, und das ist die absolute Mehrheit der Welt, die weiterhin Regeln wollen, die verbindliche internationale Gesetze, internationales Recht haben wollen, die haben, gerade wenn die USA sich nicht mehr verpflichtet fühlt, diesem internationalen regelgebundenen System, die haben dann eine größere Aufgabe, zusammenzuarbeiten und zu sagen, wir müssen Kooperation aufrechterhalten, wir müssen internationales Recht aufrechterhalten. Da gehört Deutschland zu diesen Staaten, dazu gehören aber auch ganz, ganz viele andere Staaten in der Welt, im globalen Süden, wie wir das heute sagen, genauso wie im Norden. Wir haben jetzt den kanadischen Ministerpräsidenten gehört, in Davos letztlich, der gesagt hat, die mittleren Mächte haben hier eine besondere Verantwortung. Das ist durchaus auch zutreffend. Wir haben Staaten wie Brasilien, wie Südafrika, wie Indonesien, die alle bereit sind, eine konstruktive Rolle in der Welt zu übernehmen.
Aber müsste sich das auch in der Struktur widerspiegeln? Also ist diese Struktur, die nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert wurde, mit 5 großen Mächten, die ständige Sitze haben und alle anderen fühlen sich ja auch oft, wenn sie sagen, die Mittelmächte, da kommen wir ja gleich zu, streben auf, ja, Länder wie Brasilien oder auch auf dem afrikanischen Subkontinent, die fühlen sich ja dann unterrepräsentiert.
Ja, wir brauchen definitiv eine Reform, nicht zuletzt des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das Problem ist, wenn Sie den Sicherheitsrat neu zusammensetzen wollen, wenn Sie entweder die permanenten Mitgliedschaften mit den Vetos abschaffen wollen, was einige wollen, oder wenn Sie sagen wollen, wir brauchen stattdessen 8 oder 10 oder wir brauchen semi-permanente Mitglieder, also welche, die zum Beispiel für 8 Jahre gewählt sind, dann brauchen Sie dafür die Zustimmung der 5 permanenten Mitglieder. Und es sind gar nicht die USA, die eine Reform hier verhindert haben in den letzten Jahren. Auch Russland und China sind ganz zufrieden damit, wie es heute ist, dass es eben nur diese 5 Staaten gibt, die eine permanente Mitgliedschaft haben. Jetzt gucken Sie sich den bevölkerungsreichsten Staat der Welt an. Das ist nicht China, sondern das ist Indien. Die haben keinen permanenten Sitz. Die müssen mit anderen alle paar Jahre kandidieren für eine temporäre Mitgliedschaft. Sie haben Brasilien genannt. Wir haben kein permanentes Mitglied aus Lateinamerika im Sicherheitsrat. Wir haben kein permanentes Mitglied aus Südafrika im Sicherheitsrat. Es gibt eine Initiative, die sogenannten G4. Das ist Deutschland zusammen mit Brasilien und Indien und Japan, die zusammen dafür eintreten, dass der Sicherheitsrat reformiert wird. Da gibt's viel Unterstützung aus dem Rest der Welt, aber eben nicht genügend aus dem P5.
Aber wird das denn gehen mit der vorhandenen Struktur? Weil wenn nur eines der 4 ständigen Sitze sagt nein, dann geht es nicht.
Ja, da braucht es noch viel Arbeit und viel Überzeugungsarbeit. Und auch Staaten wie China wollen sich natürlich nicht gegen die ganze Welt stellen. Und da gibt's dann andere Gremien der Vereinten Nationen, die haben auch Einfluss, die Generalversammlung, was ja sozusagen das Parlament aller Staaten ist, wo jeder Staat eine Stimme hat. Gibt's auch Kritik, warum sollte Indien genauso viel Stimmrechte haben wie, sag ich mal, Barbados oder so, wenn man also, ganz Barbados klein, ganz groß, System, ja. Aber auch wie Deutschland, können Sie richtig sagen. Es ist nicht demokratisch im Sinne von, die Mehrheit der Bevölkerung ist hier beteiligt, aber die alle Staaten sind beteiligt, haben jeweils einen Sitz. Und die haben zum Beispiel durchgesetzt, dass Staaten im Sicherheitsrat, P5-Staaten, permanente Mitglieder des Sicherheitsrats, die ein Veto einlegen gegen einen Beschluss, dass die sich jetzt rechtfertigen müssen vor der Generalversammlung. Das ist schon mal ein großer Schritt vorwärts.
Die Zeit der bipolaren Weltordnung, die ist lange vorbei, als die beiden Supermächte USA und Sowjetunion in ihren Einflusssphären den Ton angaben. Darüber hat sich auch Volker Perthes, Politikwissenschaftler und ehemaliger Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, Gedanken gemacht, nämlich in einem Buch, das sie geschrieben haben, ein richtiges Sachbuch zum Thema die Multipolarisierung der Welt. Müssen Sie vielleicht kurz erklären, also wenn die Welt früher bipolar war, also zwei Pole, was bedeutet dann Multipolarisierung? Gar keine Ordnung mehr?
Jedenfalls eine weniger vorhersehbare Ordnung, als wir sie gehabt haben im Zeitalter der Bipolarität, wo wir in Deutschland sagen, eigentlich eher im Zeitalter des Kalten Krieges, als wir zwei große Staaten haben, die die Weltpolitik dominiert haben. Die haben nicht alles bestimmt, aber der Rest der Welt hat sich an ihnen ausgerichtet. Dann gab es einen kurzen Moment der Unipolarität, wo sich alle an den USA ausgerichtet haben, oder es zumindest so schien, und die Amerikaner selbst auch, haben dann auch vom unipolaren Moment gesprochen und gesagt, sie können alles, ohne im Zweifelsfall andere zu fragen oder zur UN zu gehen, um sich Legitimierung zu schaffen für das, was sie in der Welt ausrichten wollen. Und auch das ist zu Ende. Spätestens seit der Finanzkrise 2008, 2009 wissen wir, dass auch die USA selbst mit ein, zwei oder mehreren Partnern nicht mehr alles regeln können in der Welt, globale Probleme nicht in den Griff bekommen. Macht ist diffundiert, Macht hat sich ausgeweitet. Es gibt mehr Mächte, mehr Staaten, die jeweils mehr Macht haben, darunter auch kleinere, darunter auch mittlere Mächte. Und insofern haben wir mehrere Pole, mehrere Zentren der Weltpolitik, sowohl auf globaler Ebene als auch in den Regionen. Der Nahe Osten ist multipolarisiert, Asien ist multipolarisiert. Also es gibt multiple Polarisierungen überall in der Welt.
Wir machen es gleich mal fest, vielleicht auch an einem Beispiel. Vielleicht nehmen wir auch nachher noch den Nahen Osten dafür. Die Frage ist, welche, also wenn mehr Pole Einfluss nehmen auf die Weltordnung, welche neuen Herausforderungen bringt das, vor allem natürlich für uns hier in Deutschland und in Europa?
Also Zusammenarbeit wird komplizierter, wird aber auch notwendiger. Es ist nicht so, dass eine Welt, die viele Zentren oder viele Pole hat, die jeweils ihre eigene Machtpolitik machen, dass die weniger hierarchisch wäre oder dass die demokratischer wäre. Das ist Illusion oder Propaganda von einigen, die das gerne so hätten. Aber es ist schwieriger, ein gemeinsames Interesse der Menschheit oder der Gemeinschaft der Staaten auf den Weg zu bringen und die notwendigen Politikschritte dann umzusetzen. Man muss sehr viel mehr reden, man muss akzeptieren, dass man mit Partnern zusammenarbeitet, die in manchen weltanschaulichen Fragen überhaupt nicht unserer Ansicht sind, die sich aber zum Beispiel in Fragen Klimasicherheit oder Biodiversität oder Aufrechterhaltung von humanitärem Völkerrecht mit uns gerne zusammentun, um bestimmte Dinge, bestimmte Regeln zu erhalten oder durchzusetzen.
Also es fällt ja auf, dass die Bundesregierung zum Beispiel nach neuen Bündnissen sucht. Mhm. Also ganz aktuell gibt es eine Rohstoffpartnerschaft mit Kanada. Mhm. Ein Handelsabkommen mit Australien ist auf dem Weg. Mercosur wurde gerade zum Abschluss gebracht, jetzt natürlich nochmal zum EuGH geschickt. Das ist jetzt natürlich nochmal eine Bremse gewesen für dieses Vorhaben. Aber bleiben wir mal mit dem bei Australien. Da ist eine Partnerschaft für die Verarbeitung von Lithium gerade besprochen worden. Also bedeutet das, dass man sich jetzt diversifizieren muss? Man kann sich nicht nur noch auf einen verlassen. Also wir holen unser Erdgas aus Russland, wir holen unseren Schutz aus den USA und alles ist gut.
So wie Sie das beschreiben, ist schon richtig. Die Handelsabkommen, das macht natürlich die Europäische Union. Da haben wir einen großen, großen Vorteil als Mitglieder der Europäischen Union, dass wir diese ganzen komplizierten Handelsverhandlungen nicht jeweils einzeln als einzelne Staaten machen müssen. Das macht die EU mit ihrer großen Bürokratie, aber ihrer großen Expertise auch für uns. Viele andere Staaten, die dann Handelsabkommen mit der EU machen, beneiden uns darum, dass wir da die EU für haben. Aber wie Sie richtig sagen, wir haben bei bestimmten Rohstoffen, die wir brauchen, bei Energieträgern gelernt, dass wir uns nicht mehr einseitig abhängig machen wollen von einzelnen Staaten. Bei der Energie ist es am deutlichsten. Da sind wir ganz lange, ganz wesentlich von Russland abhängig gewesen und plötzlich haben wir festgestellt, dass Russland eine Bedrohung ist und dann waren wir gezwungen, uns relativ schnell, das ist immer noch nicht vollständig, aber uns relativ schnell unabhängig zu machen, indem wir zum Beispiel sehr schnell Häfenverladeeinrichtungen für flüssiges Erdgas an der Nordseeküste eingerichtet haben. Sie haben auf andere Rohstoffe wie Lithium, sogenannte seltene Erden und kritische Mineralien angesprochen, die wir brauchen für die Energiewende, für bestimmte Hochtechnologieprodukte. Ja. Da machen wir Abkommen mit einzelnen Staaten. Ja.
Wenn wir jetzt als Deutschland, als EU immer mehr kleine Abkommen hier und da und dort schließen, dann sind wir vielleicht etwas unabhängiger, weil wir diversifiziert haben. Aber das Leben wird auch etwas komplizierter. Welche Herausforderungen bringt das auch mit sich?
Ja, die Welt wird ein Stück unübersichtlicher, das ist richtig. Es geht auch gar nicht darum, nur kleine Abkommen zu schließen. Das letzte große Handelsabkommen, was die EU abgeschlossen und zumindest vorläufig in Kraft setzt, abgeschlossen hat und vorläufig in Kraft setzt, ist das mit dem Mercosur. Das ist ja auch ein großer Zusammenschluss von wichtigen Mächten in Lateinamerika halt mit Indien. Das ist auch ein großer Staat. Und wahrscheinlich wird man darauf hinarbeiten müssen, wenn die Welthandelsorganisation, die bisher ja die Handelsregeln gesetzt hat, wenn die sich nicht wieder heilen lässt, weil auch die USA unterminieren, dass dort bestimmte Mechanismen funktionieren können, dann wird man gucken müssen, ob man nicht einen großen Zusammenschluss macht zwischen der EU und dem Mercosur und dem Golfkooperationsrat und der afrikanischen Freihandelszone und dem umfassenden Freihandelsabkommen in Asien, um bestimmte Regeln gemeinsam durchzusetzen, nach denen dann alle Handel treiben kann. Das Gleiche gilt für sicherheitspolitisch viel, viel wichtigere Fragen in der Welt. Aber der Handel ist schon wichtig, weil er unseren Wohlstand sichert und den von anderen Nationen auch.
Ja, bevor wir gleich zur Sicherheit kommen, weil wir haben es vorhin gehört in den Nachrichten, Außenminister Wadefuhl sagt, die NATO ist unter Druck. Man kann es jetzt auch lesen, die USA ziehen sich dort offenbar schleichend auch zurück, ihr Engagement. Was bedeutet das für die Sicherheit? Kommen wir gleich drauf, aber vielleicht nochmal auf den Handel. Also werden wir durch Diversifizierung eigentlich wirklich unabhängiger oder welche weiteren Herausforderungen hängen damit zusammen? Also werden wir unabhängiger oder werden wir nur anders abhängig? Weil wir einfach abhängig sind und das akzeptieren müssen.
Bestimmte Abhängigkeiten oder auch im politikwissenschaftlichen Jargon Interdependenzen, also gegenseitige Abhängigkeiten, lassen sich nicht vermeiden und sind ja eigentlich auch eine gute Sache. Wenn zwei Akteure voneinander abhängig sind, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass sie Krieg miteinander führen, ganz einfach gesagt. Was man vermeiden soll, sind einseitige Abhängigkeiten, die einen dann tatsächlich abhängig machen, vom guten oder schlechten Willen des Partners abhängig machen. Und dazu dient, Sie haben das Wort genannt, Diversifizierung von Handels- und auch von anderen Beziehungen, von politischen und von sicherheitspolitischen. Und diese Diversifizierung, die sehen wir natürlich gerade, wenn es jetzt um Rohstoffe geht, wenn es um Energie geht, wenn es um Handel geht, aber auch, wenn es um politische Beziehungen geht.
Mhm. Angenommen, die NATO als das westliche Militärbündnis würde jetzt auch, wenn wir jetzt beim Thema Sicherheit sind, geschwächt werden. Wie kann Europa darauf reagieren? Ist da wirklich eigene militärische Stärke, also mit anderen Worten Aufrüstung, der einzig gangbare Weg? Oder gibt es vielleicht auch da neue Allianzen?
Aufrüstung oder Stärkung der verteidigungspolitischen Fähigkeiten ist immer nur ein Teil. Es geht in erster Linie um den politischen Zusammenhalt. Und was wir nicht erst seit Trump 1 oder jetzt seit Trump 2 sehen, sondern schon sehr viel länger, ist, dass die Amerikaner, die Regierung der USA gesagt hat, für uns gibt es eigentlich wichtigere geopolitische Arenen in der Welt als Westeuropa, Südostasien, der Indopazifik. Vor allem da wollen wir unsere Aufmerksamkeit konzentrieren. Da gibt es auch größere wirtschaftliche Chancen für uns als in Europa. Und Europa soll für sich selbst und für seine eigene Sicherheit verantwortlich werden. Das heißt, für uns und die richtige Konsequenz, die wir ziehen müssen und die wir jetzt vielleicht schneller ziehen, als wir das gewollt hätten, weil Politik ist auch bequem manchmal, ist, dass wir den sogenannten europäischen Pfeiler der NATO stärken müssen. Das heißt, sehr konkret, und das haben wir auch beschlossen, auch mehr Geld für Verteidigungsfähigkeiten oder für Infrastruktur ausgeben. Das heißt vor allem aber auch engere Zusammenarbeit unter den Europäern. Und hier meine ich nicht nur die EU, sondern hier meine ich EU plus andere Staaten in Europa, die eine gemeinsame Agenda haben. Wir sehen gerade, dass Großbritannien sich wieder sehr viel näher an die EU bewegt, als das nach Brexit der Fall war oder erwartet worden ist zum Beispiel.
Herr Perthes, wir haben gerade darüber gesprochen, beziehungsweise der Gedanke ist, wir haben jetzt 80 Jahre oder noch länger nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest hier in der westlichen Hemisphäre, eine sehr friedliche Zeit, eine Zeit des Wohlstands, eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs erlebt. Wie wird der weitere Verlauf sich gestalten? Das ist jetzt ein bisschen der Blick in die Glaskugel mit einer Weltordnung, die gerade dabei ist, sich zu multipolarisieren, wie Sie es nennen, also komplizierter zu werden.
Also die Glaskugel haben wir halt leider nicht, auch nicht bei den Denkfabriken, auch nicht bei den Vereinten Nationen. Was wir tun können, sind Trends beobachten und sind Szenarien entwickeln. Das sind halt die Instrumente, die wir haben. Wenn wir Rat geben wollen an politische Entscheider und Entscheiderinnen, auf was sie sich vorzubereiten haben. Und ja, wir sehen einen Prozess, deshalb spreche ich auch von Multipolarisierung. Ich weiß nicht, ob das zu einer permanenten Multipolarität führen wird oder nicht. Derzeit sieht es so aus, dass Macht weiter diffundiert, dass es mehr Staaten gibt, unterschiedlicher Größe, die in verschiedenen Sektoren der Weltpolitik und in verschiedenen Regionen Macht ausüben, das zum Teil auch sehr robust tun, damit zum Teil Strukturen schaffen oder auch nur kurzfristig politische Interessen durchsetzen. Und die Aufgabe von Entscheiderinnen und Entscheidern in unserem Land oder in Europa ist meines Erachtens, nicht nur Europa auf diese Welt vorzubereiten, sondern diese Welt mitzugestalten, indem man sich eben einsetzt für friedliche Zusammenarbeit, gleichzeitig aber auch darauf achtet, dass die eigene Sicherheit nicht gefährdet ist, weder dadurch, dass uns plötzlich Rohstoffe fehlen, noch dadurch, dass wir plötzlich unvorbereitet einer Aggression auch in Europa selbst gegenüberstehen.
Mhm. Erscheint mir eine schwer zu lösende Aufgabe, vor allem weil man ja nicht weiß, wer wird sich wie entwickeln. Also was ist zum Beispiel Ihre Einschätzung? Sie haben genannt Brasilien als eine aufstrebende größere Macht. Sie haben genannt Indien. Da gibt es natürlich China. Viele sagen ja auch, die neue Bipolarität, das sind nicht die Europäer, das ist nicht Brasilien, sondern das ist China und die USA.
Naja, das ist richtig. Es sind vor allem amerikanische und chinesische Beobachter, die gerne von der Bipolarität der USA und Chinas sprechen. Der Rest der Welt sieht das nicht unbedingt so. Und wir sehen, dass auch die USA und China, wenn sie sich einig wären, wären sie nicht in der Lage, alle globalen Probleme zu lösen. Und dazu kommt, dass sie sich in ganz vielen Fragen eben nicht einig sind. Es gibt natürlich die Konkurrenz zwischen den USA und China um die Nummer-1-Position in der Welt. Und das ist nicht entschieden. China zum Beispiel wächst demografisch nicht mehr. Das heißt, auch das wirtschaftliche Wachstum in China wird abnehmen, hat schon begonnen abzunehmen. In Indien, in Afrika und hier meine ich den ganzen Kontinent, in Brasilien auch, nimmt das Bevölkerungswachstum weiter zu oder wächst die Bevölkerung weiter, um es korrekter zu sagen, ist das wirtschaftliche Wachstum höher. Auch in Südostasien ist es höher, in Afrika ist es höher als in China oder in den USA oder in Europa beispielsweise. Und daraus können wir Trends ableiten, die nicht unbedingt in alle Zukunft oder vielleicht nicht mal für die nächsten Dekaden halten, von denen wir aber wissen, dass sie die nächsten Jahre bestimmen werden. Und das heißt, dass solche Mächte wie Brasilien, wie Indien mehr Bedeutung haben werden. Das heißt aber auch, dass ein Kontinent wie Afrika, unser Nachbarkontinent, mehr Bedeutung haben wird. Um nur eine Zahl zu nennen, das ist ja immer schwierig, aber in 2050, das ist nicht mehr so weit entfernt, wird Afrika ein Viertel der Weltbevölkerung haben und ein Drittel aller jungen Leute, die auf den Arbeitsmarkt streben.
Jedenfalls ist Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin, nach Gaza gereist. Sie ist die erste deutsche Politikerin, die dort nach dem Hamas-Überfall im Oktober 23 im Gazastreifen war. Was ist von diesem Besuch zu halten? Der wurde ja auch sehr stark kritisiert.
Also ich finde es natürlich richtig, dass die Bundestagspräsidentin der Einladung ihres israelischen Kollegen, des Präsidenten der Knesset, folgt und Beziehungen aufrechterhält, auch in Zeiten, wo es große Differenzen gibt über die israelische Politik, insbesondere im Gazastreifen, aber in den besetzten Gebieten insgesamt, mit der israelischen Armee in den Gazastreifen zu fahren, keine Palästinenser und Palästinenserinnen zu treffen, ist meines Erachtens keine gute Entscheidung gewesen.
Also geben Sie den Diplomaten recht, die versucht hatten, sie von der Idee abzubringen? Soll ja so gewesen sein.
Letztlich ist sie Politikerin und wird selbst entscheiden, was sie tut. Wenn ich um Rat gefragt worden wäre, hätte ich geraten, das nicht zu tun.
Ich habe es eingangs gesagt, Sie haben vor 10 Jahren in einem Buch geschrieben, dass es den Nahen Osten, wie wir ihn bis dahin kannten, das war 2015, nicht mehr geben wird. Wahrscheinlich taten Sie das damals unter dem Eindruck des Krieges in Syrien, nehme ich mal an. Sie sollten recht bekommen, aber hatten Sie so große Einschnitte erwartet, wie sie heute sich zeigen?
Also ich habe damals wohl geschrieben, dass die Disruptionen im Nahen und Mittleren Osten wohl gerade erst beginnen in der Art und Weise, wie ich sie damals analysiert habe, wo wir uns fortentwickelt haben von einer Jahrzehnte anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Staaten, Syrien und Israel, Irak und Kuwait und andere Auseinandersetzungen und dem auch damals anhaltenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern um Land und Selbstbestimmung und Sicherheit hin zu einer viel fragmentierteren Umwelt im Nahen und Mittleren Osten. Und das hat natürlich noch weiter sich fortgesetzt, hat sich vertieft. Wir haben heute in einer Region, die in sich multiple polarisiert ist, zwei Kraftzentren, wenn Sie so wollen. Das eine ist Israel, was militärisch seine Nachbarschaft dominiert und deutlicher dominiert als vor dem Terrorangriff vom 7. Oktober 2023. In dem Krieg, der diesem Angriff folgte, die meisten seiner Gegner besiegt oder stark geschwächt hat. Und wir haben ein anderes Kraftzentrum auf der arabischen Halbinsel oder am Persischen Golf, wo Staaten wie vor allem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen zu zeigen, dass sie auch anders können, als nur Ölexporteure zu sein, dass sie Politik machen können, dass sie regionale Politik machen können und dass sie auch andere Zukunftsaussichten für ihre Bevölkerung schaffen können.
Mhm. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, das sind neue starke Kräfte im Mittleren oder Nahen Osten. SWR1-Leute mit dem Politikwissenschaftler Volker Perthes. Ist das so ein klassisches Beispiel? Wie verändert sich zum Beispiel so eine Region für das, was Sie Multipolarisierung nennen?
Das ist vielleicht das deutlichste Beispiel für multiple Polarisierungen auf regionaler Ebene einerseits. Darüber haben wir gesprochen. Diverse Auseinandersetzungen zwischen den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens. Es ist aber auch ein Beispiel dafür, dass es Staaten gibt, und Sie haben Saudi-Arabien angesprochen, Sie haben die Vereinigten Arabischen Emirate angesprochen, die so viel an Kraft gewinnen, dass sie auch versuchen, Einfluss außerhalb ihrer eigenen regionalen Umgebung auszuüben, dass sie sich positionieren als mittlere Mächte in der Welt, die mitreden wollen bei der Konfliktlösung in anderen Regionen, zum Teil auch indem sie in Konflikten in anderen Regionen, in Afrika zum Beispiel, eine aktive Rolle, nicht immer eine positive Rolle, mitspielen, indem sie sich als primäre Partner der USA und gleichzeitig Europas und Russlands und Chinas in der Welt positionieren.
Ja. Ist nicht die eigentlich relevante Frage dann, oder beziehungsweise wie wird das die Region verändern, wenn jetzt zum Beispiel die Ölmonarchien, sage ich jetzt mal, am Persischen Golf mächtiger werden? Ist da nicht die entscheidende Frage, was passiert in der Frage Israel und die Palästinensergebiete? Also glauben Sie noch, dass eine Zwei-Staaten-Lösung möglich ist? Und wenn ja, beziehungsweise hängt es nicht im Wesentlichen davon ab, was passiert?
Also, das sind ja mehrere Fragen zusammen. Aber
das stimmt.
Die Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten zwischen Israelis und Palästinensern ist nach wie vor die beste Alternative oder das beste Szenario, was wir hier haben. Man muss sich einfach überlegen, was die Alternativen wären. Die Alternative ist die Herrschaft von einem Volk über das andere oder Vertreibung oder Apartheid oder Völkermord. Wenn man all das verhindern will, wenn man ewigen Krieg zwischen zwei Völkern um Land, um Sicherheit, um Selbstbestimmung verhindern will, dann braucht man eben zwei Staaten für zwei Völker. Und um das jetzt zu verbinden mit dem ersten Teil Ihrer Frage, was heißt das für die Geopolitik und für die weltpolitische Positionierung von Staaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate? Ich glaube, die Staaten am Golf haben schmerzhaft gemerkt, dass ihre Ideen, den Nahen Osten und den Mittleren Osten anders in der Weltpolitik und der Weltökonomie zu positionieren, als nur Ölproduzenten zu sein, indem sie etwa sich als Bindeglied darstellen zwischen dem Indischen Ozean und Europa, dass das nur funktioniert, wenn es Sicherheit und Stabilität auch im klassischen Nahen Osten, also zwischen Israel und seinen Nachbarn, gibt. Man kann und man orientiert richtig in den Golfstaaten auf eine Zukunft nach dem Öl, wo man ein gleichberechtigter Teil der Weltwirtschaft ist, der auch an modernen Industrien, an künstlicher Intelligenz, an Tourismus, an Bankengeschäft, an allem anderen mitbeteiligt ist. Aber dafür braucht man regionale Stabilität.
Mhm. Vielleicht zum Schluss die Frage nach dem Iran. Der ist im Augenblick nicht ganz klar. Es gibt Proteste im Land, die werden auf brutalste Art und Weise niedergeschlagen. Da ist von über 30.000 Todesopfern die Rede, die vermutet werden dort. Es ist ganz schwer, an Informationen zu kommen, die gesichert sind aus dem Iran. Wie schätzen Sie denn die Entwicklung des Irans ein, der ja im Grunde genommen mit seinen Proxys und auch selbst ein großer Player ist in der Region?
Also es ist nicht mehr ganz so ein großer Player, weil viele seiner Proxys eben erheblich geschwächt worden sind in den letzten Jahren. Ich glaube, wir haben alle Iran ein bisschen überschätzt und die Iraner selbst hatten auch ein Interesse daran, dass der Rest der Welt sie überschätzt. Und jetzt sehen wir ein Regime, was Angst hat vor Israel, Angst hat vor den USA, vor allem aber auch Angst hat vor der eigenen Bevölkerung und was sich entscheiden muss, ob es sich auf seine Bevölkerung zubewegt und mit der Repression aufhört oder ob es weiter versucht, eine kleine Elite repressiv an der Macht zu halten. Wenn das die Entscheidung ist des obersten Religionsführers, der irgendwann aus biologischen Gründen natürlich abtreten wird, dann wird Iran auch regional eher schwächeln und Angriffen etwa aus den USA oder Unterminierungsversuchen von Israel ziemlich wehrlos ausgesetzt sein. Ohne seine eigene Bevölkerung wird es nicht die Position einnehmen im Nahen und Mittleren Osten, die es vielleicht haben könnte.
Wir sehen, Geopolitik bleibt komplex. Sie haben einen spannenden, kleinen geopolitischen Wegweiser geschrieben. Die Multipolarisierung der Welt heißt Ihr Buch. Politikwissenschaftler Volker Perthes. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Sehr gern, Herr Atta.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.